The events of yesterday in the Baltic Sea shows us that the number of those accidents is.
Die Ereignisse von gestern und die Zahl der Zwischenfälle in letzter Zeit sind einfach zu viele, als dass man noch von Zufall sprechen könnte.
Kęstutis Budrys, der litauische Außenminister. Ist der neue Kabelschaden in der Ostsee Sabotage oder Unfall? Darüber haben die EU-Außenminister gesprochen.
Sie haben außerdem die Sanktionen gegen Russland verlängert.
Die israelische Armee zieht sich weiter aus dem Gazastreifen zurück.
Und heute am 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz gab es dort eine internationale Gedenkveranstaltung ohne Russland. Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Michael Hafke. Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und wir beginnen mit der Ukraine und mit der Meldung, dass die Außenminister der EU-Staaten sich darauf geeinigt haben, dass die Sanktionen gegen Russland, also Handelsverbote und das Einfrieren von russischem Vermögen, um weitere 6 Monate verlängert werden. Ist das mittlerweile ein Selbstläufer?
Ein Selbstläufer ist es ja und nein, denn Ungarn macht im Vorhinein die Sache oft etwas spannend und stellt Bedingungen für seine Zustimmung.
Aber Sie haben eingelenkt, oder?
Ja, das haben Sie. Ministerpräsident Orbán hatte mit seinem Veto gedroht und verlangt, dass die EU Druck auf die Ukraine ausübt, damit die wieder russisches Gas nach Osteuropa leitet. Die Ukraine hatte das ja mit Beginn des neuen Jahres aufgekündigt und es fließt kein russisches Gas mehr durch die Ukraine nach Ungarn. Nun gibt es aus Brüssel eine Erklärung. Und darin steht, die EU-Kommission werde die Ukraine auf ihre internationalen Verpflichtungen bei der Durchleitung von Erdgas hinweisen und Ungarn bei der Diskussion einbinden.
Wir haben ja eingangs den Außenminister von Litauen gehört. Auf dem Treffen waren auch die sich häufenden Kabelschäden in der Ostsee ein Thema.
Genau, Schweden hat wieder ein verdächtiges Schiff festgesetzt und lässt das nun untersuchen. Gestern wurde ein Glasfaserkabel zwischen Schweden und Lettland beschädigt. Und das Schiff war wohl offenbar auf dem Weg nach Russland. An einem Anker gibt es da wohl Spuren. Wir hören mal den Bericht von Julia Weschenbach aus Stockholm.
War es ein Unfall oder Sabotage? Am Tag nach dem neuen Kabelschaden in der Ostsee sind noch viele Fragen offen. Vor allem die, welche Rolle das Schiff Väsen bei dem Vorfall gespielt haben könnte. Es hatte sich beim Ausfall des Glasfaserkabels zwischen Lettland und Schweden in dessen Nähe aufgehalten. Doch der Chef der bulgarischen Reederei, Alexander Kaltschew, bestreitet, dass Absicht dahinter stecken könnte. Das Schiff war in extrem schlechtem Wetter unterwegs, Südwestwinde von über 25 Metern pro Sekunde. Sie können sich vorstellen, was für Wellen es gab. Kurze, hohe Wellen. Im Dunkeln konnte die Crew das Schiff nicht inspizieren. Am Morgen, als der Wind nachgelassen hatte und die Crew an Deck gehen konnte, stellte sie fest, dass der Anker über den Meeresboden geschleift war. Immer wieder müssen sich Ostseeanrainer mit Fällen wie diesem beschäftigen. Kaputte Strom- oder Gasleitungen, beschädigte Datenkabel. Die Ursache lässt sich oft klären, aber ob hybride Angriffe dahinter stecken, schwer beweisen. Auch deshalb reagierten die Behörden in Lettland und Schweden nach dem Vorfall schnell. Die schwedische Küstenwache begleitete die Väsen bis vor die Küste Südschwedens und ging an Bord des Schiffes, wie Reedereichef Kaltschew sagt. Bewaffnete Vertreter haben das Schiff betreten und sich sogar etwas aggressiv verhalten. Jetzt warten wir darauf, dass Ermittler das Schiff untersuchen, um die Ursachen festzustellen und ob wir der Täter sind. Das muss erst noch bewiesen werden. Es sei möglich, dass das Schiff den Schaden verursacht habe, aber er akzeptiere die Vermutung nicht, dass es Sabotage gewesen sein könnte. Andere sind da nicht so sicher. Die NATO hat ihre Präsenz in der Ostsee gemeinsam mit den Anrainerstaaten erst kürzlich verstärkt, gerade angesichts wiederholter Vorfälle. Auch Deutschland trägt mit Schiffen bei. Währenddessen ermittelt Schweden wegen schwerer Sabotage.
Der Verdacht der Sabotage steht also da wieder im Raum. Das war ja schon bei den Schäden Ende des vergangenen Jahres der Fall.
Und es gibt da auch immer noch keine richtige Klärung, das muss man mal erwähnen. Die Washington Post hat vor einer Woche geschrieben, dass amerikanische und europäische Sicherheitsbehörden vermuten, dass die Kabelschäden wohl nicht durch Absicht, also absichtlich, also durch Sabotage verursacht wurden, sondern dass es Unfälle sind oder waren und dass Geheimdienstinformationen und auch abgefangene Funksprüche nahelegen, dass es wohl eher an den unerfahrenen Besatzungen liegt auf den Schiffen und an dem miserablen Zustand der Schiffe. Es gibt aber auch noch andere Stimmen, etwa aus Finnland. Die Behörden dort sehen diesen Bericht, also den der Washington Post, jetzt wieder kritisch und halten weiter Sabotage für wahrscheinlich und auch, dass Russland darin verwickelt ist.
Damit stehen die Finnen nicht allein. Hier ist ein Bericht von Helga Schmidt vom Außenministertreffen in Brüssel zu der Forderung, dass mehr auch von EU-Seite getan werden muss, um die Kabel in der Ostsee zu schützen, und zwar vor Angriffen.
Am lautesten kommt diese Forderung von den Anrainerstaaten der Ostsee und ganz besonders laut von den baltischen Ländern. Litauens Außenminister Budris jedenfalls will nicht mehr an Zufälle glauben.
The events of yesterday in the Baltic Sea shows us that the number of those accidents is.
Die Ereignisse von gestern und die Zahl der Zwischenfälle in letzter Zeit sind einfach zu viele, als dass man noch von Zufall sprechen könnte, sagt der Außenminister von Litauen in Brüssel. Er fordert von seinen Ministerkollegen eine europäische Strategie gegen die russische Schattenflotte. Jene Schiffe, die russisches Öl im Auftrag des Kreml transportieren, wobei die Schiffseigentümer im Dunkeln bleiben. Mehr militärische Präsenz in der Ostsee ist aus Sicht der baltischen Länder. Der richtige Schritt reicht aber nicht aus.
So one of it was already in place, that was increased naval presence, but it's not enough and there is also role for EU.
Die EU brauche eine eigene Hybridstrategie, eine Antwort auf Russlands Angriffe, die westliche Gesellschaft schwächen sollten. Im Gespräch bei den Außenministern ist jetzt, dass die gesamten Navigationsregeln für den internationalen Schiffsverkehr in der Ostsee überarbeitet werden.
Wir schauen in den Nahen Osten und da erreicht uns heute folgende Meldung. 8 der 33 Hamas-Geiseln, die in der ersten Phase der Waffenruhe freigelassen werden sollten, sind tot.
Ja, diese traurige Nachricht hat die israelische Regierung heute veröffentlicht. Auf einer Namensliste der Geiseln hat die Hamas wohl vermerkt, dass diese 8 nicht mehr am Leben sind. Und das deckt sich auch mit israelischen Geheimdienstinformationen. Ob das jetzt Folgen für die Waffenruhe hat, ist nicht klar. Heute zumindest haben israelische Truppen sich wie vereinbart aus weiteren Teilen des Gazastreifens zurückgezogen. Sie sind aus dem sogenannten Netzarim-Korridor abgezogen. Der hat den Norden Gazas vom Süden abgeschnitten und die Bewohner kehren jetzt wieder nach Nordgaza zurück. Julio Segador hat sich dort unter den Rückkehrern umgehört.
Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. Zehntausende Palästinenser auf dem Weg in den Norden des Gazastreifens. Eine riesige, endlose Schlange an Menschen. Betend, singend, voller Freude. Am Morgen hatte das israelische Militär den sogenannten Netzarim-Korridor geöffnet. Er trennt den Süden des Gazastreifens vom Norden. Monatelang war er geschlossen. Den in den Süden geflüchteten Palästinensern war es nicht möglich gewesen, in ihre Häuser und Wohnungen oder was davon übrig geblieben ist, zurückzukehren. Nun haben sie sich auf den Weg gemacht. Der 19-jährige Mohammed Adas erzählt im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass er 3 Tage lang darauf gewartet hat, nach Gazastadt zurückzukehren. Ich habe meine Familie seit 1,5 Jahren nicht gesehen. Ich möchte zurück, um sie zu sehen. Wir sind müde. Ich möchte nach Gazastadt. Wir kommen hierher nicht mehr zurück. Auch Ibrahim Abu Hasera hat sich am frühen Morgen auf den Weg gemacht. Wie viele andere trägt er einen großen Sack Mehl auf dem Rücken. Er weiß nicht, was ihn zu Hause erwartet. Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man nach Hause zurückkehrt, zurück zu seiner Familie, seinen Verwandten und Liebsten und sein Haus inspiziert. Aber ob es dort überhaupt noch ein Haus gibt? Auch Ali kann ihre Freude über die Rückkehr nach Gazastadt nicht verbergen. Ununterbrochen lobt sie Allah und wertet die Öffnung des Netzarim-Korridors als Sieg der Hamas. Wir sind sehr glücklich, wieder in unserer Heimat zu sein. Ein Gruß an die Kämpfer. Ja, wir sind müde, aber am Ende waren wir siegreich. Danke an die Kämpfer. Es ist, als wäre ich wiedergeboren. Und so wie wir nach Gazastadt gehen, werden wir nach Jerusalem zurückkehren, so Gott will.
Wir hören hier die Waffenruhe. Das Rückkehren nach Gaza wird von den Palästinensern auch als Sieg der Hamas gefeiert.
Und da bleibt schon ein mulmiges Gefühl, oder, wenn man das so hört.
Wie geht's denn jetzt nun weiter in und vor allem mit Gaza?
Auf den Vorschlag von Präsident Trump, dass die Bewohner erstmal oder für immer in Ägypten oder Jordanien wohnen sollen, sind wir in dem Podcast ja schon eingegangen.
Ja, gibt's eigentlich schon einen realistischen Plan?
Also mir ist keiner bekannt. Ein israelischer Militärexperte hat nochmal eine politische Lösung verlangt, und zwar eine ohne die Hamas. Die dürfen nicht im Gazastreifen bleiben, sagt Amos Gilad. Er plädiert dafür, dass die palästinensische Autonomiebehörde in Gaza die Kontrolle übernimmt.
Heute ist der 27. Januar, der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, der Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Sowjetunion, durch Soldaten der Roten Armee.
Ja, Auschwitz, dieser Unort, steht für die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Europas durch die deutschen Nazis. Dieser Völkermord war maßgeblich der Grund, den Staat Israel zu gründen. Mit all den Folgen für die Region, die jetzt auch einen Teil unseres Podcasts ausmachen.
Ja, und nicht nur den einen, oder?
Nein, denn der russische Angriff auf die Ukraine belastet auch das internationale Gedenken an Auschwitz heute. Das gemeinsame Gedenken mit den Befreiern, zu denen auch Russland gehört. Zum heutigen 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz sind Delegationen aus 55 Ländern eingeladen. Aber kein einziger Vertreter Russlands ist dabei. Präsident Putin hat sich jetzt mit einem schriftlichen Grußwort an die Teilnehmer der Feier gewandt. Und was in diesem Grußwort steht, davon berichtet Stefan Lack.
Putin bezeichnet darin den Internationalen Tag zum Gedenken an die Opfer des Holocausts als ein trauriges Datum mit einer immensen moralischen und humanistischen Bedeutung. Die Rote Armee habe mit der Befreiung von Auschwitz die Wahrheit über die Verbrechen der Nazis und ihrer Mitläufer ans Licht gebracht, die Millionen von Juden, Russen, Sinti und Roma und Angehörige anderer Völker vernichtet haben. Putin hob die Bedeutung gerade der sowjetischen Soldaten hervor, die das Böse niedergeschlagen hätten und sich damit ihren Platz in der Weltgeschichte gesichert hätten. Die Bürger Russlands seien direkte Nachkommen der Generation der Sieger, so Putin weiter. Man werde sich gegen alle Versuche wehren, Geschichte umzuschreiben und das Recht der Menschen auf ethnische und sprachliche Identität zu verteidigen und die Verbreitung von Antisemitismus, Russophobie und Rassismus nicht zulassen. Putin dankte denjenigen, die sich für die Bewahrung der historischen Wahrheit einsetzten und der Revanche von Neonazis entgegenstellten. Dies dürfte eine Anspielung auf den mittlerweile fast 3 Jahre andauernden Krieg Russlands in der Ukraine sein. Nach Darstellung der russischen Propaganda ist die sogenannte militärische Spezialoperation in der Ukraine gegen ein neonazistisches Regime gerichtet, das angeblich Russland bedrohe. Die hohe Zahl ziviler Opfer in der Ukraine, die massiven Zerstörungen im ganzen Land bleiben dabei unerwähnt.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.